Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen noch einmal zurück auf das Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14 und wollen das noch ein wenig ergänzen, was wir vor 14 Tagen begonnen haben zu bewegen. Epheser Kapitel 2, Vers 14, denn er ist unser Friede. Wenn wir eine Konkordanz unter dem Wort Friede aufschlagen, dann staunen wir, welch einen großen Raum dieses Thema in der Bibel einnimmt. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es dem Wesen Gottes entspricht, was echten, wahren Frieden ausmacht. Gott selbst wird in der Bibel bezeichnet als der Gott des Friedens. Und hier heißt es, denn er, nämlich Christus, ist unser Friede. Und wenn Gott uns seinen Frieden schenkt, dann gibt er uns damit alles, was ihn selbst erfüllt und sein Herz erfreut und uns gut tut und uns glücklich und selig macht. Und diesen Frieden hat Gott uns in der Person seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geschenkt. Und zwar Frieden mit Gott, das ist das eine, und auch den Frieden untereinander. Und das ist gemeint hier in Epheser Kapitel 2, wenn es heißt, denn er ist unser Friede. Da geht es darum, dass wir auch Frieden untereinander haben, und zwar aufgrund der Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha diesen Frieden geschaffen hat, in der Vergebung unserer Sünden, Frieden mit ihm, aber eben dann auch Frieden untereinander. Wir sind mit Gott versöhnt und wir sind auch versöhnt untereinander. Das ist ganz wesentlich, was der Apostel Paulus hier im Epheserbrief schreibt. So wie wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 1, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und wir stehen nun im Einklang mit Gott, haben ständige Gemeinschaft mit ihm und durch dieses wunderbare Erlösungswerk Gottes in Christus Jesus haben wir auch Frieden untereinander. Wir haben diesen Frieden untereinander und wir erleben auch ein Stück weit diesen Frieden hier bei uns in unserer kleinen Schar, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Paulus schreibt hier in Kapitel 2, Vers 14 in den folgenden Versen, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne, die Juden und die Nichtjuden, versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, das sind die Heiden, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Entscheidend für die Feindschaft zwischen dem jüdischen Volk und den sogenannten Nationen, den nichtjüdischen Völkern, waren die Vorzüge, mit denen Gott sein auserwähltes Volk Israel beschenkt hatte. Besonders eben geht es da um das Gesetz und dieser Zaun, diese Mauer, die die gesetzeseifrigen Juden von den gesetzeslosen Heiden trennte, sie musste beseitigt werden, damit Juden und Heiden Gott einstimmig loben konnten. Nicht dass das Gesetz an sich schlecht wäre. Darüber spricht Paulus in Römer Kapitel 7. Das Gesetz an sich ist heilig, es ist gut. Warum? Weil Gott es gegeben hat. Alles, was Gott gibt, ist gut. Und heilsam auch. Gott selbst also hatte das Gesetz gegeben. Das eigentliche Problem lag und liegt also nicht im Gesetz selbst, sondern im sündigen Herzen des Menschen. Die Juden meinten, sie wären in der Lage, das Gesetz zu halten, weil sie es rein äußerlich verstanden. Sie begriffen also nicht, dass ihnen das Gesetz gegeben worden war, um ihnen ihre Sündhaftigkeit zu offenbaren. Denn das Gesetz zielt nicht nur ab auf äußere Handlungen, sondern das Gesetz zielt ab auf die innersten Beweggründe, auf die innersten Motive des menschlichen Herzens. Es geht also nicht nur, wenn es nach dem Gesetz geht, darum, bestimmte äußere Vorschriften einzuhalten und Satzungen, Gebote, sondern es geht darum, dass wir innerlich, völlig und ganz in Liebe auf Gott und den Nächsten ausgerichtet sind. Das ist das, was das Gesetz von uns erwartet. Das akzeptierten die Juden nicht. Sie meinten, sie wären nicht so große Sünder wie die Heiden, wie die Heidenvölker, und verachteten sie, weil sie selbst das geschriebene Gesetz hatten und sich darum bemühten, es auch äußerlich einzuhalten, aber die nicht-jüdischen Völker dieses Gesetz, dieses geschriebene Gesetz Gottes nicht hatten. Und die Juden bezeichneten die Heiden als Unbeschnittene, obwohl die Beschneidung, wie Paulus erklärt, lediglich ein äußeres, mit Händen gemachtes Zeichen war. Lesen wir auch hier in Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind. Dieses Wort äußerlich hat was mit den Händen zu tun. Beschneidung, die mit den Händen geschehen war. Im Unterschied, wie Paulus an anderer Stelle deutlich macht, im Unterschied zur Beschneidung des Herzens. Da geht es um den Glauben. Hier geht es um einen rein äußerlichen Vorgang. Und darum konnte dieser rein äußerliche Vorgang niemanden selig machen, niemanden gerecht machen vor Gott. Aber so dachten die Juden. Und das Gesetz machte sie beide, wenn sie es recht verstanden, wenn sie also die wirkliche Bedeutung des Gesetzes verstanden, die Juden und auch die Heiden, also auch die Juden, zu Sündern. Das Gesetz, wenn wir uns durch das Gesetz vor Gottes Angesicht gestellt wissen, macht uns also zu solchen, die dem Gesetz nicht entsprechen können, die es übertreten haben. Es macht uns zu Sündern. Und das ist es, was die Juden nicht begriffen. Sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit durch ein rein äußerliches Halten der Gesetze, die Gott gegeben hatte, vor Gott aufrichten und dünkten sich besser als diejenigen, die das Gesetz nicht haben. Ich denke, das haben wir verstanden. Und durch das Erlösungswerk Christi wurde das Gesetz vollkommen erfüllt, von Christus vollkommen erfüllt. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen an unserer Stelle. Und somit wurde das Gesetz als Weg zum Frieden mit Gott, wozu es ja auch von Gott gar nicht gegeben worden war, beiseite gestellt. Juden und Heiden durften nun als Sünder durch den Glauben an Christus Frieden mit Gott und Frieden untereinander haben. Eine wunderbare organische Einheit bilden, ein Leib sein und ein Tempel Gottes im Geist, wie wir es ja gerade auch gelesen und gehört haben. also eine wunderbare organische Einheit durch das Erlösungswerk Christi, durch den Glauben an Christus. Das Gesetz war erfüllt, von daher als Heilsweg ausgeschlossen, denn das Gesetz fordert die Werke des Menschen und die innersten reinen Beweggründe des menschlichen Herzens. Es wurde beiseite gesetzt durch die Erfüllung in Christus Jesus an unserer Stelle und somit ist der Weg frei für Sünder, die einzig und allein durch den Glauben an Christus Jesus mit Gott in Ordnung sind und auch untereinander Frieden haben. Also beides ist in dem Erlösungswerk Christi enthalten, in seiner wunderbaren uns geschenkten Gerechtigkeit. Friede mit Gott und Friede untereinander. Das ist das wunderbare Prinzip, das nun schon 2000 Jahre lang in der Gemeinde Jesu regiert. Es betrifft nicht nur die Gemeinschaft zwischen Juden und Nichtjuden, sondern auch alle unterschiedlichen Menschengruppen, durch welche Mauern sie auch immer voneinander getrennt sein mögen. Genau das lesen wir im Galaterbrief. Im dritten Kapitel, da schreibt der Apostel Paulus, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Also er schreibt nicht, alle Menschen sind Gottes Kinder, sondern ihr seid alle, er wendet sich an die Gläubigen in der Gemeinde, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und jetzt kommt es. Hier ist nicht Jude noch Grieche, Vertreter der Menschheit hier. Kein Unterschied. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Aber in der Beziehung zu Gott gibt es keinen Unterschied mehr. Alle sind eins in Christus Jesus, durch das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Kein Unterschied. Alle Sünder, aber alle durch den Glauben an Christus gerecht vor Gott, haben Frieden mit Gott und untereinander. Durch das Blut Jesu sind sie Gott nahe gekommen, sowohl die einen als auch die anderen. Es handelt sich also um eine Einheit, wie wir bereits auch schon erwähnt haben, um eine Einheit nicht aufgrund von Sympathie, die wir untereinander hegen, oder bestimmter Stände, bestimmter Interessen, die wir haben, bestimmter Aktivitäten, auch nicht aufgrund bestimmter christlicher Aktivitäten, die ja an sich gut und richtig sind und nützlich sind und eine Wirkung sein können des Heiligen Geistes, sondern Grundlage unserer Einheit ist das, was Gott in Christus getan hat. Das ist ganz entscheidend wichtig. Es geht also auch nicht um menschliche Bemühungen und das können wir in unserer Zeit nicht stark genug betonen. Wir können keinen Frieden untereinander schaffen, das können wir nicht, sondern es geht darum, dass uns dieser Friede Gottes in Christus Jesus, in der Person unseres Herrn Jesus Christus, er ist unser Friede, geschenkt ist. Also diese Einheit und dieser Friede ist einzig und allein das Werk Gottes in Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus und wird im Glauben, den Gottes Wort in uns wirkt, erfasst. Es ist also dieser Stand oder diese Stellung, die wir haben in Christus, in unserem Heiland, für den Gott uns durch sein Wort die Augen öffnen will. Das ist ganz wichtig. Und ich denke mal, dass auch in der Gemeinde Jesu da manche Unklarheit herrscht, weil die Augen des Herzens nicht geöffnet sind für diese grundlegende Wahrheit der Heiligen Schrift, die uns in der Heiligen Schrift geoffenbart ist. All das, was geschrieben steht, muss uns geoffenbart werden. Im Wort, durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Wir brauchen also eine klare Sicht für das, was Grundlage ist, auch im Blick auf unsere Einheit untereinander. Da will Gott uns die Augen öffnen. Deshalb betet der Apostel Paulus um geöffnete Augen des Herzens. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllt, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllt. Also es ist nicht nur eine Sache des Lesens der Bibel, auch nicht des Verstandesmäßigen, sich beschäftigen mit dem, was die Schrift sagt, sondern es muss durch den Heiligen Geist gewirkt sein, dass uns die Augen geöffnet werden und wir sagen, ah, jetzt sehe ich das, was ich vorher nicht gesehen habe. Das ist also für unsere geistliche Sicht vom Frieden untereinander von allergrößter Bedeutung. Es mag jemand sagen, es ist sicherlich der Fall, dass in der Gemeinde Jesu hier und dort etwas von diesem friedlichen und friedevollen Miteinander zu sehen ist. Das können wir ja nicht leugnen, das können auch Ungläubige nicht leugnen. Hier und da ist tatsächlich etwas von dieser wunderbaren Einheit, die Gott in Christus geschenkt hat, in der Gemeinde zu sehen. Aber es gibt auch viel Streit und Uneinigkeit unter denen, die sich zur Gemeinde Jesu zählen und halten. Und dann denken wir nur an die vielen Kirchen, die christlichen Organisationen und Gruppierungen, in denen die Gemeinde Jesu aufgespalten ist. Wo bleibt da die Einheit? Wo bleibt da der Friede? Es sind oftmals auch rivalisierende Gruppen. Ja, manchmal stehen sie einander sogar feindlich gegenüber. Wo bleibt da dieser Friede? Und das ist übrigens ein Vorwurf, den der römische Katholizismus dem Protestantismus immer wieder gemacht hat. Die römisch-katholische Kirche bildet eine große Einheit. Sicherlich, es gibt auch hier und da einige Gruppierungen, aber insgesamt eine große Einheit. Anders ist das im Protestantismus. Aufgespalten in viele Gruppierungen, Denominationen, so nennen wir das ja auch, und Organisationen. Das ist für sie ein Argument, um deutlich zu machen, wir sind die wahre, allein selig machende Kirche. Was sagen wir dazu? Wo bleibt da der Friede Gottes? Nun, wir ergreifen den Schild des Glaubens, das ist wichtig. Ich habe das Wort sehen gerade stark betont, vielleicht ist euch das aufgefallen. Aber es geht zunächst einmal nicht um ein Sehen, um ein äußeres Wahrnehmen, um bestimmte Erfahrungen, sondern es geht um den Glauben. Und der Glaube stützt sich auf das, was uns im Wort Gottes geoffenbart ist. Dass es dann auch zu Erfahrungen kommt, das ist tatsächlich so. Und das ist eine wunderbare Sache, eine Wirkung des Heiligen Geistes. Aber zunächst einmal geht es um den Glauben. Und deshalb sage ich, wir ergreifen jetzt all diesen Argumenten gegenüber dem Schild des Glaubens. Unser Glaube stützt sich nicht auf bestehende, sichtbare und erfahrbare Verhältnisse, sondern einzig und allein auf die Tatsache, dass dieser Friede im Erlösungswerk Christi ein für alle Mal vollbracht ist. Dieser Friede ist eine objektive Heilstatsache in der Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Eine objektive Heilstatsache, völlig unabhängig davon, was wir vor Augen haben. Welche Auswirkungen das im Leben der Gemeinde Jesu unter den Gläubigen hat, zunächst mal völlig unabhängig davon. Durch den Glauben an Christus, sein Kreuz, seine Auferstehung sind wir hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes, so heißt es im Kolosserbrief am Anfang. Versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und dieser liebe Sohn ist der Friedefürst. Und seine Untertanen sind Friedenskinder, und das sind wir durch den Glauben an Christus. Wunderbare Tatsache. Das heißt also, wir haben unseren Stand im Reich des Friedens. Von daher sind wir Friedenskinder auf der Grundlage des Erlösungswerkes Christi. Ich will das einmal zugespitzt so ausdrücken. Wir können uns noch so sehr streiten und zanken auf dem Weg. Und das Wort, das Josef an seine Brüder richtete, zanket nicht auf dem Wege, nicht beachten. Das können wir machen, und das haben wir oftmals gemacht, oder nicht? In den Ehen, in den Familien, wie viel Zank und Streit, auch unter den Gläubigen. Das wollen wir doch zugeben, oder nicht? Oder war das immer so, ist das immer so harmonisch verlaufen bei uns? In der Gemeinde, im Umgang mit anderen, in der Nachbarschaft und so weiter. Aber hier geht es ja um die Gemeinde Jesu, das Miteinander in der Gemeinde Jesu. Wir können also noch so sehr uns streiten und zanken, und das ist sehr beschämend und betrübt den Heiligen Geist, betrübt Gott selbst und auch uns untereinander. Und doch sind wir Friedenskinder. Mittendrin im Streit sind wir Friedenskinder. Mitten im Ungehorsam sind wir Gerechte durch das Blut Jesu. Wir sehen, es geht um den Stand, um die Stellung, die wir vor Gott haben. Völlig unabhängig von dem, was sich im Augenblick in unserem Leben da abspielt. Warum? Denn Christus ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Wir haben also diesen Frieden nicht in erster Linie in den Umständen, in unserem Verhalten, im Miteinander, sondern wir haben diesen Frieden in Christus. Bezeugt im Wort Gottes. Als Pastor Busch sich einmal während eines Besuches bei seiner Schwester, ich meine, das wäre in Kanada gewesen, nicht so verhielt, wie man es von ihm hätte erwarten können. Und da sagte seine Schwester zu ihm: Und ich dachte, du wärst ein Heiliger. Nun, wenn uns sowas gesagt wird, dann müssen wir erstmal schlucken, ne? Das muss man erstmal verkraften. Aber als er sich dann innerlich gefangen hatte, antwortete Pastor Busch: Und ich bin doch ein Heiliger. Warum konnte er das sagen? Ich bin doch ein Heiliger, im Blick auf Christus. Denken wir an die Korinther, müssen wir immer herhalten. Ne? Wenn es um negative Gemeinden oder Gemeindebilder geht, müssen die Korinther leider immer wieder herhalten. Da ging es zum Teil drunter und drüber, das war nicht gut. Was der Apostel Paulus da alles zurechtrücken musste, das war schon eine Menge. Ja? Und er liebte sie und hat das getragen und hat das ihnen gearbeitet und für sie gebetet und. Und doch nennt er sie Heilige und Geliebte. Er nennt sie Heilige, trotz ihres zum Teil unheiligen Lebenswandels, trotz Zank und Streit auch und Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Er nennt sie Heilige. Das ist der Stand, den wir haben. Der ist unveränderlich vor Gott. Und auch da, wo Menschen uns anklagen, dürfen wir diesen Schild des Glaubens vorhalten und sagen: Moment, du magst in allem Recht haben, was du uns vorwirfst, aber wir sind dennoch gerecht vor Gott, wir sind Heilige und Geliebte Gottes, und zwar um Christi willen, zur Verherrlichung Gottes. Und so können wir sagen, auch wenn wir uns nicht friedlich verhalten haben, wir sind doch Friedenskinder. Genauso wie wir vor Gott gerecht sind durch das Blut Jesu, auch da, wo wir leider hin und wieder versagen. Gerechtigkeit Gottes in Christus und Friede mit Gott und Friede auch untereinander, das bildet unbedingt eine wunderbare Einheit. An dieser Stelle werde ich immer wieder erinnert an die Geschichte von Elia, an diese Begebenheit auf dem Berg Karmel, diese Auseinandersetzung, die er hatte mit den Baalspriestern. Und da lesen wir in 1. Könige, Kapitel 18, dass Elia den zerbrochenen Altar Jahwes, des Gottes Israels, er war zerbrochen, das hatte etwas mit dem Baalskult zu tun und mit dem Aschera-Kult, Stichwort Isebel, da baute er aus 12 Steinen einen Altar. Er stellte also den zerbrochenen Altar des Herrn wieder her. Da sprach Elia zu allem Volk, das sich da versammelt hatte auf dem Berg Karmel: Kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm, jetzt kommt es, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Aus 12 Steinen. Nun, es gab 12 Stämme, aber diese 12 Stämme bildeten inzwischen nicht mehr ein Reich. Was Elia vor Augen hatte, das war ein zerteiltes Reich Gottes, ein Nordreich und ein Südreich. Und dennoch baut er den Altar des Herrn aus 12 Steinen. Das heißt also, im Glauben ergriff er, dass das Volk Gottes eine Einheit bildete, obwohl im Augenblick nichts davon zu sehen war. Und so ist es auch mit unserer Stellung vor Gott und auch unsere Stellung zum Nächsten. Du magst Probleme haben mit dem anderen, welcher Art auch immer, aber du bildest, wenn er ein Gotteskind ist und du bist ein Gotteskind, du bildest mit ihm eine wunderbare organische Einheit aufgrund des Erlösungswerkes Christi. Wir merken also, wohin unsere Blicke gerichtet werden sollen durch das Wort und durch den Heiligen Geist, nämlich auf das, was unsichtbar ist zunächst. Es ist wunderbar, wenn es sich auch sichtbar auswirkt. Und wir erleben das ja auch zum Teil hier in unserer Gemeinde. Es ist schön, aber das ist nicht die Grundlage. Das praktische Miteinander ist nicht die Grundlage, sondern das, was uns im Wort Gottes bezeugt wird, über das, was Gott in Christus getan hat. Wir beginnen also nicht mit unserem praktischen Verhalten dem anderen gegenüber, sondern mit dem, was in Christus bereits Wirklichkeit ist. Er ist unser Friede, auch miteinander. Trotz des Versagens, das leider hin und wieder bei uns zu beobachten ist, oder vielleicht auch nur im Herzen vor sich geht. Ja? Gott weiß, was da manchmal in unseren Herzen vor sich geht, ne? Auch im Blick auf unser Verhältnis zum anderen. Als Alfred Zeller, der in Männedorf in der Schweiz ein Erholungsheim leitete, einmal nach dem Geheimnis seiner Ruhe und seiner Gelassenheit gefragt wurde, antwortete er Folgendes: Ich habe allerdings ein Rezept, das sich sehr bewährt hat. Jeden Morgen, wenn ich erwache, ehe ich aufstehe, ja, ehe ich irgendeinen anderen Gedanken an mich heranlasse, falte ich meine Hände und sage: Herr, ich danke dir, dass du mich erkauft hast durch dein Blut und dass ich nun den ganzen Tag dir gehören darf. Amen. Damit stelle ich mich von vornherein auf den Boden der Gnade. Wunderbar. Genau das ist es, was wir brauchen. Morgens schon wollen wir die Weichen richtig stellen, ja? Vielleicht schon bevor wir aufstehen, wenn wir aufgewacht sind. Herr, du hast mich erlöst mit deinem Blut, ich gehöre zu dir. Und wenn wir es einmal an, jetzt hier auf unser Miteinander, im Frieden, du bist auch mein Friede, du hast auch Frieden geschaffen, nicht nur zwischen dem Vater und mir, sondern auch zwischen dem Bruder und der Schwester und mir. Du bist unser Friede. Du hast uns zu einer wunderbaren Einheit miteinander verschmolzen durch dein Blut, das du am Kreuz für uns vergossen hast. Stellung einnehmen im Glauben, danken dafür, schon morgens dafür danken, dann stehen wir den ganzen Tag unter der Gnade Gottes, unter dem Zuspruch seines Friedens, seiner Liebe, seiner wunderbaren Gerechtigkeit und all den Verheißungen, die damit verbunden sind. Wenn der Herr in der Vergangenheit, in der letzten Zeit besonders viele Gebete von uns erhört hat, und das beschränkt sich ja nicht nur auf das, was wir hier in der Gemeinde hören, sondern auch das, was im privaten Leben zu Hause sich abspielt, wo jeder so seine speziellen Gebetsanliegen noch hat. Wenn wir erlebt haben, wie wunderbar Gott Gebete erhört, dann auf dieser Grundlage. Jede Verheißung zum Gebet hat etwas damit zu tun, mit dem, was Christus bereits für uns vollbracht hat. Morgens also schon am besten die Weichen richtig stellen. Der Psalmist betet darum, am Morgen fülle mich mit deiner Gnade. Stehen wir sofort auf dem Boden seiner Gnade, seines vollbrachten Erlösungswerkes. Und nur von dem aus, von diesem Erlösungswerk aus, was Gott in Christus bereits getan hat, nur von daher und uns zugerechnet wird, haben wir in Christus auch eine neue Gesinnung des Friedens im Umgang miteinander. Nur von daher. Je tiefer jeder Einzelne von uns gegründet ist darin, in der Mitte des Evangeliums, nicht in dem, was wir tun, worum wir uns bemühen, was wir praktizieren an Friedensbemühungen, alles richtig und gut, ne? Wenn es vom Geist Gottes gewirkt ist, wunderbar. Aber das ist nicht die Grundlage, das ist nicht die Mitte des Evangeliums. Ich denke noch einmal an das, was Luther gesagt hat, es ist ein Anhängsel des Evangeliums, ne? Nicht die Hauptsache, nicht das Zentrum. Also, je tiefer jeder Einzelne von uns gegründet ist im Zentrum des Evangeliums, desto enger ist auch die Beziehung untereinander. Das ist einfach so. Das hängt damit zusammen. Mit der Mitte des Evangeliums, wie eng wir untereinander verbunden sind. Und das ist natürlich ein Prozess. Das kann tiefer gehen, das kann enger gehen. Nicht nur in der Gemeinschaft mit unseren Ehepartnern, solange wir sie noch haben, Gott sei Lob und Dank, wenn wir sie noch haben, sondern auch sonst in den Beziehungen innerhalb der Gläubigen in der Gemeinde Jesu. Nur so dringt uns mehr und mehr das vom Heiligen Geist gewirkte Bewusstsein des einen Leibes in Christus. Nur von daher durchdringt uns dieses Bewusstsein, zu dem wir berufen sind. Und nur so können wir, Paulus spricht davon, Epheser Kapitel 4, nur so können wir in Demut, in Sanftmut und in Geduld miteinander umgehen und den anderen in seiner Andersartigkeit mit seinen Fehlern und Schwächen ertragen. Ich lese dazu einmal Epheser Kapitel 4, die Verse 2 und 3. Da fangen wir bei 1 an. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Nur möglich von Christus her. Dann werden wir dem anderen mit Wohlwollen immer wieder begegnen. In einer Haltung, die dem anderen Shalom, das heißt alles Gute für Leib und Seele, wünscht und ihm Gutes tut, soweit es geht. Ihr Lieben, ich bin noch nicht am Ende mit dieser Predigt, aber ich mache jetzt Schluss, sonst wird es nämlich zu viel. Also machen wir Fortsetzung demnächst, ja? Da geht es nämlich um ein Hauptübel in unseren Herzen, was am meisten die Gemeinschaft untereinander ganz praktisch stört. Es ist das Hauptübel des Hochmuts. Da machen wir dann Fortsetzung und bis dahin möchte ich uns dieses eine Wort ans Herz legen und mit auf den Weg geben, was der Herr Jesus seinen Jüngern sagt in Markus Kapitel 9. Haltet Frieden untereinander. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wunder der Gnade. Dieses Wunder der Gnade von Golgatha, in deiner Auferstehung, in deiner Erhöhung, alles zur Ehre und Verherrlichung des Vaters und gleichzeitig zu unserem ewigen Wohl und Heil. Hab herzlichen Dank für den Frieden, den du gemacht hast durch dein Blut mit dem Vater und auch untereinander. Du bist unser Friede, Herr Jesus. Dafür preisen wir dich. Amen.